Die ganze Welt hat in den letzten Wochen nach England, also nach London geschaut, wo die Olympischen Sommerspiele abgehalten worden sind. Und alle Nationen haben natürlich gewartet und gehofft, dass ihre Sportler mit Medaillen nach Hause kommen. Und ich habe nachgeschaut, es hat dort gar nicht wenig Medaillen zu verteilen gegeben. Es hat ja an die 962 Medaillen gegeben, die dort den Sportlern übergeben worden sind für ihre Leistungen. Und für Österreich hat keine Medaille dabei herausgeschaut. Ich habe mir gedacht, vielleicht sollte man in Zukunft auch vierte Plätze und fünfte Plätze auch denen eine Medaille geben, dann hätten wir als Österreicher auch eine Chance gehabt, etwas zu gewinnen oder eine Medaille zu bekommen. Also insgesamt, wenn man bedenkt, an 962 Top-Sportlern ist das eine große Leistung. Sicher sind da ja in vielen Disziplinen sind da Sportler angetreten. Und es hat da an die 302 Olympiasieger gegeben. Das ist also eine große, gewaltige Zahl. Eben so viele Sportarten, die man sozusagen in olympischen Disziplinen durchführt. Der Ursprung dieser Olympischen Spiele, die findet man ja weit hinten in der Geschichte. Und zwar wird da berichtet, bereits 776 vor Christi Geburt wird von einem Sieger, von einem Olympiasieger hier gesprochen. Alle 4 Jahre hat es damals schon sozusagen Wettkämpfe zu Ehren der Götter gegeben. Und zwar, ursprünglich war das nur ein Wettlauf von 192 Metern. Nur 192 Meter, so eine Strecke hat man zurückgelegt. Und der Sieger, der durfte dann den Altar zu Ehren der Götter anzünden. Ich weiß nicht, ob das heute, wenn das heute noch der Siegespreis wäre, wie viele Sportler dann dafür antreten würden, womöglich, dass der Sieger dann einen Altar anzünden darf, dann würden wahrscheinlich heute auch nicht so viele Spieler mehr mitmachen. 394 nach Christi Geburt wurden die Olympischen Spiele durch Kaiser Theodosius verboten. Das ist geschichtlich plausibel, denn der Kaiser Theodosius hat ja 380 das Christentum zur Staatsreligion gemacht im Römischen Reich. Folgedessen, wie kann man dann noch Olympische Spiele zu Ehren der heidnischen Götter abhalten? Und deshalb, aus dem Grund, sind dann die Olympischen Spiele auch verboten worden. 1896, da hat man diese Idee der Olympischen Spiele wieder aufgegriffen und man hat wieder Olympische Spiele abgehalten. Und seit 1924 hat es auch Olympische Winterspiele gegeben. Das ist jetzt richtig, Winterspiele. Also in London waren es natürlich die Sommerspiele. Aber bei diesen Wettkämpfen, die ja überall übertragen worden sind, und man hat da ja ständig, wenn man nur den Fernseher irgendwo eingeschaltet hat, irgendeinen Kanal, konnte man da oder dort immer wiederum diese Wettkämpfe sehen, die da stattgefunden haben. Und dabei ist mir dieses Wort vom Apostel Paulus eingefallen im Korintherbrief, wo er auch diese Olympischen Spiele, diese Wettkämpfe als Beispiel nimmt für den Glaubenskampf. Interessant, 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24. Da schreibt der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft, sodass ihr ihn erlangt. Also der Apostel Paulus, der auch von einem Siegespreis spricht, lauft, aber jetzt diese olympische Idee, da kann wirklich nur der gewinnen, der als erstes ans Ziel kommt. Wie trostreich zu wissen, dass es in unserem Glaubenskampf ganz anders ist. Dort bei den olympischen Wettkämpfen, dort wo gelaufen oder gekämpft wird oder wo gerungen wird, wo gefahren wird und was man da alles macht, das sind vielleicht 50 oder mehr Teilnehmer, die an einer Disziplin teilnehmen und dennoch kann nur einer gewinnen. Nur einer gewinnt sozusagen, wird Olympiasieger. Und wie gesagt, im Glaubenskampf, Gott sei Dank, ist es anders. Jeder, der das Ziel erreicht, ist mit Gottes Hilfe Sieger, wird zum Sieger erkoren. In Offenbarung Kapitel 7, da lese ich einen sehr trostreichen Vers. Ich lese den immer sehr gern, weil da ist nicht von einem Sieger oder von ein paar Siegern die Rede, sondern von viel mehr. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Da schreibt Johannes: Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Eine große, unzählbare Schar. Das ist für mich ein großer Trost. Nicht so, dass es nur einen Sieger oder nur ein paar gibt, die sozusagen das Ziel erreichen, sondern eine unzählbare Schar aus allen Nationen, aus allen Völkern stehen dort vor dem Thron Gottes, angetan mit weißen Kleidern. Sie sind die Erretteten, sie sind Sieger und sie haben das Zeichen des Sieges auch in der Hand, einen Palmzweig, keine Medaille, umgehängt, einen Palmzweig. Der Apostel Paulus, er vergleicht weiter. Ich möchte zurückkehren zum 1. Korintherbrief, Kapitel 9. 1. Korinther, Kapitel 9. Und ich lese den nächsten Vers, der da uns angegeben ist. 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 25. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Wieder ein Vergleich, den sozusagen der Apostel Paulus hier anführt. Wenn ein Sportler siegen möchte, dann bedeutet das für ihn größte Selbstdisziplin, größter Einsatz. Er muss sich vorbereiten auf diese Wettkämpfe. Er kann nicht sagen, naja, also jetzt beginnen die Olympischen Spiele, werden wir mal sehen, was wir schaffen. Keine Chance. Also Training und Einsatz. Alles, was sozusagen irgendwie die Konzession oder Kondition beeinträchtigen müsste, das muss vermieden werden. Alles, was hier den Menschen schwächen sollte, das muss zurückbleiben. Vollste Konzentration. Im geistlichen Kampf ist es ähnlich. Ich möchte sagen nur, es ist sehr ähnlich. Und zwar ein Wort Jesu aus der Bergpredigt. Matthäus Evangelium Kapitel 6. Wenn ich hier lese, was Jesus sagt, in Vers 33, ein bekannter Vers für uns: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Vorher spricht er ja vom Sorgen um das tägliche Brot oder um die Kleidung und so weiter, was wir zum Leben alles brauchen. Und er fügt dann hinzu, zuerst sollte unser Trachten eben nach dem Reiche Gottes sein. Oder im Vers 24, schon vorher, da nimmt Jesus auch hier einen Vergleich und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Also man kann sich nicht für zwei Dinge voll einsetzen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Damit ist gesagt, tatsächlich, man muss sich entscheiden für eine Richtung. Wenn ich Jesus nachfolgen will, wenn ich an Jesus glaube, dann kann ich nicht gleichzeitig auch der Welt nachlaufen. Johannes bringt das auch zum Ausdruck in seinem Brief, erster Brief des Johannes, 1. Johannes Kapitel 2, und da lese ich ab Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, und jetzt zählt er auf, was er eigentlich unter Welt meint, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass dieser Vers auch richtig verstanden wird. Die Welt nicht lieben meint nicht, ein Menschenfeind zu sein oder das Leben zu verachten. Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich, in der Kirchengeschichte, da hat es immer wiederum ähnliche Entwicklungen gegeben. Man hat sich zurückgezogen. Man hat gemeint, man muss ein Einsiedler sein, irgendwo sich in einer Höhle oder in eine einsame Gegend zurückzuziehen, sich von den Menschen abkoppeln. Oder auch im Judentum hat es die sogenannten Bluter gegeben. Menschen, die sozusagen die Sünde und das Böse nicht sehen wollten und deshalb immer die Augen verschlossen haben. Und warum nennt man sie dann Bluter? Ja, weil sie ständig irgendwo dagegen gerannt sind und sich angeschlagen haben, blutig geschlagen haben oder irgendwo hineingefallen sind, weil sie die Augen nicht aufgemacht haben, sondern immer mit verschlossenen Augen durch die Welt gegangen sind. Weil sie gemeint haben, dadurch sozusagen sich von der Welt oder vom Bösen lösen zu können. Aber heute in der Sabbatschule ist darüber gesprochen worden, dass sehr viel im Kopf selber geht. Und wenn ich auch die Augen zu habe, kann ich alle möglichen Bilder vor mir sehen. Eben noch einmal, Mönche, die sich dann auch von der Welt abgesondert haben und sich zurückgezogen haben, oder Menschen, die hier in Klöstern sogar sich körperlich Gewalt angetan haben, die auf dem kalten Fußboden geschlafen haben, weil sie gemeint haben, dadurch besonders gute Werke zu tun oder eben Buße zu tun vor Gott, sich in dunkle Zellen eingeschlossen haben oder Menschen, die sich auf Säulen zurückgezogen haben, die sogenannten Säulenheiligen, die dann sozusagen ganz separat, damit sie mit ja niemand in Berührung kommen und haben gemeint, dadurch sich von der Welt abzusondern und bei Gott angenommen zu sein. Nein, ein Gläubiger, der den guten Kampf des Glaubens kämpft, der findet sich zurecht im Leben. Er freut sich des Lebens. Er freut sich an der Schöpfung. Er freut sich an der Natur. Und wenn ich jetzt denke, das schöne Wetter und wenn man baden geht oder was, der See oder das Meer, das sind alles angenehme Dinge. Und das darf der Mensch machen, selbstverständlich. Das meint nicht, die Welt zu verachten. Eben der Apostel Johannes oder auch andere Schreiber der Bibel, sie meinen, das, was verkehrt ist, das sollten wir meiden. Im Philipperbrief, Kapitel 4, wir kennen dieses Wort sehr gut, da schreibt der Apostel Paulus von der Freude, die wir haben sollten. Philipperbrief, Kapitel 4, und hier der Vers 4, in meiner Bibel fett gedruckt: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Haben wir Freude am Leben? Haben wir Freude an der Natur, an diesen schönen Dingen, die der Herr geschaffen hat? wenn wir auch überall Spuren der Sünde sehen können. Aber es ist doch Gottes Schöpfung. Erfreuen wir uns an diesen Dingen. Johannes meint, wenn er über die Welt spricht, die sündige Lust, wie all die verschiedenen Verlockungen, die uns von Gott wegführen, ganz in eine andere Richtung führen. Das Streben eben nach Macht, nach Geld, nach Ehre, das sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern das eben, wie Jesus selber sagt, das Trachten nach dem Reich Gottes, das sollte im Vordergrund für den gläubigen Menschen stehen. Jetzt wieder zurück zu den Vergleichen vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, wenn wir da wieder das 9. Kapitel aufschlagen, 1. Korintherbrief und hier Kapitel 9, Vers 27. Da schreibt der Apostel Paulus, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Sicherlich, das Wort zähmen und Zügel anlegen, das klingt also sehr, sehr streng und sehr anstrengend zu sein. Das scheint so, als würde es wirklich davon ankommen, wir müssen allen Einsatz bringen, damit wir nicht verloren gehen, damit wir eben auf der Bahn bleiben. Auch dieser Vers, der ist immer wiederum falsch verstanden worden, als dürfte man keine Freude am Leben haben. Aber es gibt für den Gläubigen viele, viele Gründe, sich zu freuen. Zum Beispiel Gott, der uns das ewige Leben schenkt. Ist das nicht etwas, worüber man sich freuen kann und dankbar sein kann? Ich darf ein Kind Gottes sein. Ich darf ein gläubiger Mensch sein. Durch Jesus bin ich erlöst. Jesus, der hat meine Sünden mir vergeben. Und der Heilige Geist, der mir hilft, ein neues Leben zu beginnen. Fortschritte auch in der Heiligung zu machen. Oder die freudige Erwartung, Jesus wird wiederkommen. Es wartet auf uns eine neue Heimat, die Ewigkeit, das Reich Gottes. Eine perfekte Welt, ein Paradies Gottes. Aber natürlich gibt es da den inwendigen, den natürlichen Menschen. Da gibt es unsere natürlichen Neigungen, wie Stolz. Der Apostel Paulus schreibt auch darüber immer wiederum. Stolz, Eifersucht, Neid, Hassgefühle, Zorn, Empfindlichkeit, Gleichgültigkeit, Lauheit, Falschheit, alles Mögliche kann da in uns aufkommen und kann für uns in diesem geistlichen Kampf hinderlich sein. Hinderlich sein, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Im Römerbrief Kapitel 7, da spricht der Apostel Paulus auch dieses Thema an. Römerbrief Kapitel 7, es ist immer wiederum, hört man die Diskussion und sagt, ja, da in Römer Kapitel 7, da ist vom Ungläubigen die Rede, vom verkehrten Menschen die Rede, vom Sünder die Rede und im Kapitel 8 ist dann vom Gläubigen die Rede. Aber ich glaube, wenn wir genau hinschauen, spricht der Apostel Paulus auch hier im Kapitel 7 nicht von den Ungläubigen. Denn ich werde gleich einmal einen Vers da lesen in diesem Zusammenhang, Vers 18 zum Beispiel. Wenn wir da jetzt diese Dinge anschauen, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Könnte man sagen, ja, das ist der Ungläubige. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wollen habe ich wohl, ich möchte das Gute tun. Glaubt ihr, dass ein Ungläubiger sich bemüht, den Willen Gottes zu tun? Ich glaube, dass doch von einem Gläubigen die Rede ist, der sich für das Gute entscheiden möchte. Aber er erkennt, dass er aus eigener Kraft das nicht schafft. Schauen wir weiter. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tut nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die sündhafte Natur, die mich immer auf die verkehrte Seite zieht. Und dann die Verse 22 und 23. Da heißt es hier, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Das spricht von den Gläubigen. Er möchte den Willen Gottes tun. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Der Apostel Paulus, der als Schriftgelehrter und als Pharisäer das Gesetz Gottes gut gekannt hat und auch Ja gesagt hat zum Gesetz Gottes und es peinlich genau erfüllen wollte, ja, dem Buchstaben nach, aber er wollte es aus eigener Kraft. Und er kam zu dieser Erkenntnis, dass es nicht gelingt, aus eigener Kraft den Willen Gottes zu tun. Wir stehen in diesem Spannungsfeld. Wir haben uns als Gläubige entschieden, Jesus im Glauben zu folgen. Und wir haben uns entschieden, an Jesus zu glauben und ihm im Gehorsam sozusagen zu folgen. Doch werden unsere eigenen Neigungen, unsere Gefühle, die lenken uns immer wiederum ab. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, ich zähme meinen Leib, ich lege meine Gefühle, meine Regungen, ich lege ihnen Zügel an. Ja, wenn das möglich wäre, wenn wir uns selbst sozusagen Zügel anlegen könnten. Der Apostel Paulus, er hat gedacht, es geht. Aber dann kommt er zur Erkenntnis, allein geht das nicht. Denn warum ist das nicht möglich? Denn meine Hände, die sind identisch mit meinen Neigungen. Deshalb kann ich mich selber nicht lenken. Ein Humorist, der hat das wiedergegeben und hat da von einem, der am Gasthaus nicht vorbeikommen kann, der so gern ins Gasthaus gegangen ist, so geschildert. Zu Hause hat er sich vorgenommen, heute werde ich nicht ins Gasthaus gehen. Heute werde ich einmal beim Gasthaus vorbeigehen. Und er kommt dann und kommt in die Nähe des Gasthauses und dieser innere Drang sozusagen ins Gasthaus zu gehen ist so stark, dass er meint, so jetzt, also automatisch hat es ihn direkt hingezogen zum Eingang des Gasthauses. Aber er hat sich besonnen und hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, heute gehe ich einmal nicht ins Gasthaus. Aber wie komme ich da vorbei am Gasthaus? Und dann nimmt er seinen Hut, gibt ihn vom Kopf und wirft den weiten, weiten Bogen am Gasthaus vorbei. Und der teure Hut, der ist ihm natürlich schade, also er kann doch den Hut da nicht sozusagen aufgeben und dann läuft er dem Hut nach. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich es geschafft, am Gasthaus vorbeizugehen. Das bedarf einer besonderen Belohnung. Und er dreht um und geht ins Gasthaus zurück. Das ist natürlich, aber ähnlich geht es dem Sünder. Ähnlich geht es dem Menschen, der gefangen ist in der Sünde. Er nimmt sich vor, heute möchte ich es nicht machen, oder? Jetzt, ich muss mich ändern. Und dann schafft er es nicht. Eben weil dieses Verlangen des Menschen so stark ist. Die Sünde ist so stark. Und wenn ich mich beschäftige mit der Sünde, wird sie so eingraviert, so stark wie ein Süchtiger, der nicht mehr loskommen kann. Eben deshalb, selber die Zügel in die Hand zu nehmen, das geht nicht. Ich muss die Zügel eigentlich einem anderen überlassen, der dann mich zügeln kann. Eben, ich darf die Zügel Jesus überlassen, der mir hilft, sozusagen den rechten Weg zu finden. An der Sünde vorbei. Römer Kapitel 8, Vers 14. Wir haben hier den Römerbrief aufgeschlagen, im Kapitel 18, Vers 14. Da wird dieses Geheimnis angesprochen, was da für uns eine Hilfe sein kann. Vers 14 heißt es hier im 8. Kapitel. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Hier ist vom Treiben wieder die Rede. Das schaut so aus, als würde man hier sozusagen ja einen Treiber brauchen. Das Luther übersetzt das so, aber gemeint ist eigentlich hier mehr der Geist Gottes, der uns leitet, der uns hilft, der uns führt. Im Philipperbrief spricht der Apostel Paulus etwas an. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13. Philipperbrief, Kapitel 2, und hier lese ich den Vers 13. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der es schafft, uns sozusagen den rechten Weg zu führen, uns hilft, auch das Verkehrte zu meiden. Im vorhergehenden Text, da ist also ein Vers, der auch immer wiederum den Menschen zu schaffen macht, weil der Apostel Paulus schreibt hier, am Ende des 12. Verses heißt es hier, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das scheint auch nach großer Leistung auszuschauen, nach großer Anstrengung. Reiß dich zusammen, nimm alles in die Hand, dann wirst du es schaffen. Ähnlich wie in New Age, da sagt man den Menschen auch, du musst nur hineinhören in dich selber, hineinschauen, da in dir drinnen, da ist Kraft und du schaffst alles. Die Bibel sagt aber, du allein als Sünder, da bist du schwach, du brauchst Hilfe. Und Gott sei Dank wird uns die Hilfe zuteil. Eben, Gott, der uns hilft. Im dritten Kapitel, Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 13 und 14. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christo Jesu. Das heißt, ich selber, ich hab noch zu kämpfen. Aber ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorn. Das Ziel vor Augen zu haben, das ist wichtig für den gläubigen Menschen. Wie die Sportler ihren ganzen Einsatz für den Sieg kämpfen oder hingeben und das Ziel vor Augen haben. Wenn ich jetzt an einen Marathonläufer denke, über 42 Kilometer da zu laufen und dann sozusagen durchzuhalten, sicherlich, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich würde nach einem Kilometer schon ziemlich das Ende der Fahnenstange sehen, aber 42 Kilometer durchzuhalten, ja, und immer dieses Ziel zu halten, das muss ich erreichen. Und es lohnt sich auch, geistlich gesehen, es lohnt sich mit Gottes Hilfe nach diesem Kleinod, nach dieser Krone des Lebens zu laufen und zu jagen, schreibt hier der Apostel Paulus. Wir müssen gar nicht jagen. Die Zeit läuft uns hier gar nicht davon. Und es geht ja nicht darum, der Erste zu sein. Es geht nur darum, das Ziel zu erreichen. Die herrlichsten, die kostbarsten Dinge in diesem Leben sind im Vergleich zu diesem ewigen Lohn eigentlich nichts. Was würde mir eine Goldmedaille bedeuten? Ja, die könnte ich so lange anschauen, solange ich lebe. Dann ist es vorbei. Und wie viele der Olympiasieger sind nach einem halben Jahr oder was schon wieder in Vergessenheit geraten? Ja, sie sind zwar Olympiasieger bis zur nächsten Olympiade und dann müssten sie sich wieder beweisen. Aber da gibt's wieder andere, die vielleicht inzwischen tüchtiger und körperlich besser beisammen sind und fitter sind und das Ziel erreichen. Ja, es hat auch Olympiasieger gegeben, die ihr zweites und das drittes Mal den Sieg davongetragen haben. Das ewige Leben, die Gabe Gottes, ist mit keiner irdischen Freude, ist mit keiner Ehre oder mit keiner Auszeichnung, die es in dieser Welt gibt, vergleichbar. Ewig zu leben, ewig bei Gott sein zu dürfen, wie das in Offenbarung Kapitel 21 beschrieben wird, wo es kein Leid, wo es keine Not mehr geben wird, wo es auch keinen Tod mehr geben wird, wo wir für ewig mit unseren Lieben, wo wir für ewig mit Gott verbunden sein dürfen, wo wir wieder im Paradies sein dürfen. Was ist es wert, uns von diesem herrlichen Ziel abbringen zu lassen? Eigentlich nichts. Das Ziel winkt. Und der durchhält und bis zum Ende läuft, der wird es erben. Nicht? Also im Offenbarung Kapitel 21, Vers 7 steht ja, wer überwindet oder wer durchhält bis zum Ende, der erhält den Sieg. Wer von Start bis zum Ziel durchläuft, der hat den Sieg. Natürlich, der Teufel, der versucht, da allerhand Hürden und Ablenkungen und Hindernisse in diesem Glaubenslauf einzubauen und Fallstricke auszulegen, damit wir stolpern. Aber wie oft wir auch zu Sturz kommen, das ist nicht die Frage. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen und weiterlaufen. Im Glauben durchhalten bis zum Ende. Was immer auch geschehen mag, wir dürfen immer wiederum aufstehen und vorausschauen. Wenn wir nur bis zum Ende gehen, bis zum Ziel. Paulus, er ist sich sozusagen selber schon bewusst. Er hat den Siegeskranz schon errungen. Wenn er ihn auch noch nicht hat. Aber er darf vorausschauen. Seinem Mitarbeiter schreibt er, dem Timotheus, und zwar im zweiten Brief, zweiter Brief an Timotheus, da beschreibt er diesen Siegeskranz, der ihm zugedacht ist. Zweiter Timotheusbrief und hier im vierten Kapitel, am Ende hier heißt es in Vers 7 und Vers 8, 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Der Apostel Paulus, er war sich gewiss. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe gekämpft für den Glauben. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich bin im Glauben geblieben. Wenn wir nur auch weiterlaufen, wenn wir nur unser Vertrauen, das wir in Gott gesetzt haben, in Jesus gesetzt haben, nicht wegwerfen, dann sind wir auch am Ende. Dann sind wir mit der Hilfe Gottes auch Sieger. Gott sei Dank, dass wir das glauben dürfen. Und dann spricht die Bibel von einer großen Siegesehrung. Der Einzug aller Sieger ins Reich Gottes. Und jetzt kommt die große Siegerehrung. Die wird in der Offenbarung beschrieben. Offenbarung Kapitel 7. Wir haben einen Vers schon gelesen. Ich werde noch einmal den Vers 9 lesen, den wir schon gelesen haben. Offenbarung Kapitel 7. Ab Vers 9 lese ich jetzt noch einmal. Und dann lese ich weiter. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor den Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siegesehrung. Aber nicht die Läufer, die das Ziel erreicht werden, werden hier in dieser Siegesehrung gelobt und gepriesen und hochgejubelt. Die Ehre, Lob, Preis und Dank gebührt dem, der den Sieg ermöglicht hat, eben unserem Gott, unserem Schöpfer, unserem Erhalter, unserem Erlöser, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihm gebührt der Preis, auch für unseren Sieg. Ja, wenn wir auch alle einen Lohn bekommen, eben das ewige Leben, das ist ein wunderschöner Preis. Das ewige Leben, aber die Ehre, der Lob gebührt Gott. Herr, schenke uns den Sieg und lass uns dann bei diesem großen Finale alle dabei sein und mit uns auch unsere Lieben. Der liebe Gott, schenke uns diese Gnade. Amen. Unser lieber treuer Vater in dem Himmel, wir loben und preisen dich und sagen dir Dank für dein Wort, das wir immer wiederum studieren dürfen. Hab ja auch Dank für die Beispiele, die wir im Wort Gottes finden können. Und wenn der Apostel Paulus unseren Lebenskampf, unseren Glaubenskampf mit einem Wettlauf vergleicht, so bitten wir dich, gib, dass wir diese Gedanken in uns aufnehmen können. Gib, Herr Jesus, dass wir lernen daraus auch, dass auch wir uns einsetzen, dass auch wir uns für dich entscheiden und bereit sind, diesen Weg nicht nur anzufangen, sondern auch zu vollenden. Dass wir mit dir gehen bis zum Ende. Habe Dank, dass wir auch aufstehen dürfen, wenn wir stürzen. Habe Dank, dass wir, wenn wir auch abgelenkt sind oder wenn wir auch Umwege machen, dass du uns wieder zurückholst und dass wir die Hoffnung nicht aufgeben müssen, sondern dass wir zu dir kommen dürfen und um Vergebung bitten dürfen und dass du uns weiterhilfst in unserem Glaubenskampf. Herr Jesus, wir bitten dich, gib, dass wir diesen Weg gehen mit deiner Hilfe bis zum Ende. Und wir bitten dich auch für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Verwandten, für so viele bekannte Menschen, die uns am Herzen liegen. Herr Jesus, schenk du Gnade, dass noch viele diesen Weg finden und auch mit dir gehen und auch bereit sind, wenn du wiederkommst, um uns heimzuholen. Herr Jesus, wir bitten um deinen Segen für dein Werk und für dein Volk. Segne du auch all die auf Urlaub sind, die unterwegs sind. Behüte und bewahre du sie alle. Und wir bitten dich, schenk du uns auch deinen Sabbatsegen, den du auf diesen Tag gelegt hast. Und gib, dass wir in Ruhe und Frieden diesen Tag weiter verbringen dürfen. Und stärke du uns durch deine Gnade. Im Namen Jesu. Amen.